Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In zwei Romanen hat Monika Helfer ihre Familiengeschichte bereits literarisch erkundet und sie wurde dafür sehr gefeiert. Jetzt gibt es einen dritten Teil. Er erzählt vom Bruder Richard, der vom Vater Löwenherz genannt wurde und eigentlich ganz das Gegenteil war von so einem Kreuzritter oder Königstyp. Ich freue mich jetzt mit Monika Helfer in Hohenems bei Bregenz verbunden zu sein. Guten Morgen, Frau Helfer, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wenn wir über Löwenherz sprechen, Frau Helfer, und ich meine damit die Figur, von der Sie erzählen, ist das dann eigentlich korrekt, wenn wir sagen, Ihr Bruder? Wie sehr ähnelt denn der Richard im Roman Ihrem echten Bruder?
Ja, der ist ihm schon sehr ähnlich. Zum Beispiel in der Anfangsszene, als er mit der Badewanne auf dem Rhein schwimmt, da sagen alle Leute, das ist ja Fiktion. Und dann zeige ich Ihnen das Foto, wo der Richard wirklich in der Badewanne sitzt. Also so müssen Sie es sehen. Also es ist Fiktion dabei, es ist aber auch viel Wahrheit dabei.
Jetzt haben Sie es schon gesagt, es gibt da eine tolle Szene relativ am Anfang. Da steigt er in so eine alte Badewanne mit seinem Hund am See und dann rettet ihn eine schwangere Kitty und er nennt ihn einfach zum Vater ihrer zwei Kinder. Und das eine, die Putzi, die liefert sie dann auch bald bei ihm ab und verschwindet für Monate. Und er nimmt das einfach an und vor allem er macht das wirklich hinreißend und geht total in seiner Vaterrolle auf. Das ist doch auch eine Geschichte, die kann man sich gar nicht ausdenken, oder?
Ja, das ist schon wahr. Ich meine, man muss sich so vorstellen, der Richard war einer, der alles angenommen hat und der hat wirklich wenig hinterfragt. Er hat gedacht, es ist so, dann ist es eben so. Und er hat das Leben nicht sehr gemocht. Also wir haben immer gesagt, der Richard lebt nicht gern und er hat auch gesagt, es stimmt. Und so war das auch. Und dann, als ihm die Kitty, also diese Frau, diese hochschwangere Frau, das Kind aufdrängt und er dann das aber annimmt, sehr gut sogar, und sehr lieb ist mit dem Kind und das Kind ihn auch liebt, ist das für ihn eigentlich ein Glück.
Aber das ist ja auch unglaublich, das thematisieren Sie auch, dass alle das so hingenommen haben, also offenbar auch der Rest der Familie, da ist so ein Kind und das lebt dann mit diesem doch sehr eigenwilligen Mann und alle finden das so ganz normal.
Das ist ja so verrückt, wenn sich etwas einspielt, das werden Sie auch kennen, und dann ist man geneigt, das einfach zu akzeptieren. Ich habe zum Richard immer gesagt, du, das kannst du nicht machen. Du musst die Fürsorge anrufen, du musst dich bei der Polizei melden, du musst die Kitty suchen. Und er hat gesagt, warum? Wir sind so glücklich, wir zwei. Er hat es einfach nicht gemacht. Und je weiter die Zeit fortgeschritten ist, umso mehr haben wir es gelassen. Dann haben wir gedacht, okay, das ist der Richard mit seiner Putzi. Ich meine, wenn ich jetzt dran denke, ist schon verrückt, aber so war es halt.
Es ist wirklich eine verrückte Geschichte, die Sie da erzählen, aber auch sehr rührend, weil er ja offenbar da bei diesem Kind plötzlich etwas kann, was er sonst eben nicht so kann, nämlich das Leben oder zumindest dieses Kind auch zu lieben, oder?
Ja, es ist ja fast so wie mit seinem Hund. Ich meine, den Hund, den findet, der läuft ihm zu und der akzeptiert ihn und ist sofort seines. Und beim Kind ist es auch so. Ich glaube, es ist deshalb, weil das... Die Kinder hinterfragen nichts, der Hund hat nichts hinterfragt. Die lassen ihn so, wie er ist. Der Richard wird einfach nicht in Frage gestellt. Und viele Leute haben gesagt, wieso machst du das, wieso schläfst du so lange? Hast du das schon gemacht, hast du das schon gemacht? Das Kind wird das nie sagen, der Hund wird das nie sagen. Und das war sein Glück.
Ja, Sie erzählen ja auch in dem Buch noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive als in dem davor, was von der Vorgeschichte von Richard und auch von Ihnen, dass Sie da eben von Ihren eben getrennt aufgewachsen sind, nachdem die Mutter gestorben war, der Vater selbst in seinem Schmerz versunken ist. Und der Richard, der kam ja zu einer völlig ungeliebten Tante und muss furchtbar einsam gewesen sein. Er ist ein paar Mal abgehauen und hat sich dann in einer Höhle versteckt und tagelang weggeträumt. Würden Sie sagen, Ihr Text ist auch ein Versuch zu verstehen, wie ein Mensch so viel Schmerz verarbeiten kann und dass das eben dann auch sowas aus ihm macht?
Ja, es ist eine große Frage für mich, aber ich habe auch eine Antwort dafür. Ich denke mir, es ist einfach deshalb, der Richard hat nie Liebe erfahren als Kind. Ich meine, die Mama ist früh gestorben, dann kam er zur Tante, die war korrekt mit ihm, absolut, aber das war keine Zärtlichkeit. Dem ist nie übers Gesicht gestrichen worden, dem ist nie was Liebes gesagt worden. Ich meine, da gibt es ein Loch, in das ist der kleine Richard hineingefallen. Also wer ist lieb zu mir? Also nur ich bin lieb zu mir. Ich muss für mich selber sorgen, ich muss auf mich Acht geben. Und das war seine Lebensdevise. So hat er gelebt. Und halt nur bis 30 Jahre, dann hat er es nicht mehr ausgehalten.
Aber er hat das
ja im Nachhinein total verstehen.
Ja, er hat das aber ja, dieses, wie Sie sagen, zu sich selbst lieb sein, hat er dann schon Mittel gefunden. Er hat diese Malerei gehabt, das beschreiben Sie wunderbar, dass er so gern am Boden lag und ganz naive Malerei.
Ja, das hat für ihn gepasst.
Aber da hat er ja offenbar irgendwas gefunden, wo er sich wohlfühlen konnte mit sich.
Ja, da, wenn er mit sich allein war dann und eben mit seiner Malerei, da war er total, also mit sich war er glücklich und ja, zufrieden, ja.
Also auch ein Künstler wie Sie. Und ich habe mich jetzt gefragt, als ich nochmal über alle drei Bände Ihrer Familiengeschichte nachgedacht habe, das sind ja eigentlich Umstände und Menschen, mit denen Sie alle da groß geworden sind. Da kann man doch eigentlich nur Künstlerin oder Schriftstellerin werden, oder?
Ja, das sage ich auch immer zu meinem Mann. Das ist die einzige Chance. Nach einer komplizierten Kindheit kann man nur Künstler werden. Das glaube ich auch fest.
Jetzt ist das ja so, dass Sie auch im Buch thematisieren, dass Sie diese Erinnerungen, auf die Sie sich da beziehen, dass die auch immer schon ein konstruktiver Akt ist, das Erinnern auch was mit Erfinden, mit Fantasie zu tun hat. Wie gehen Sie da trotzdem vor? Recherchieren Sie da nochmal? Holen Sie sich alte Fotos auf den Schreibtisch oder wie arbeiten Sie, Frau Helfer?
Ich meine, ich habe ein paar Fotos von Richard, die mich sehr anrühren. Ich habe sie dann auf dem Schreibtisch auch gehabt, eben dieses in der gefundenen Badewanne. Und dann noch eines, wo er auf dem Bett liegt und gerade den Bahnwärter Thiel liest und Zigaretten raucht. Und die sind mir sehr nahe, diese Bilder. Und dann weiß ich aber, es ist ganz schwer, in jemanden hineinzukriechen, so dass es der Wahrheit entspricht. Und dann nehme ich die Fiktion und die erleichtert mir sehr viel. Also habe ich die Fiktion zur Hand, kann ich mit der Wahrheit auch besser umgehen. Also ich kann die Fiktion in die Wahrheit schieben. Und niemand kann mir sagen, was schreibst du denn da, stimmt gar nicht. Dann sage ich zu demjenigen, schau, das ist ein Roman und es ist Fiktion, es ist nicht alles wahr.
Und Sie thematisieren das ja auch explizit, da taucht zum Beispiel auch mal Ihr zweiter Ehemann Michael auf, gemeint ist damit der Schriftsteller Michael Köhler, mit dem Sie schon sehr lang verheiratet sind.
Ja, Köhlmeier, ja.
Ja, genau, und dann sagen Sie, dann befragen Sie ihn auch dazu, der hat ja auch viel Zeit mit dem Bruder verbracht, er wird im Buch jetzt, in dem, was man liest, wird über die Entstehung des Buchs gesprochen, das ist natürlich auch sehr amüsant. Wie darf man sich denn das bei Ihnen vorstellen, wie eng nehmen Sie und Ihr Mann denn an der Arbeit des anderen Anteil?
Ich meine, bei Löwenherz war es jetzt extrem, weil der Richard, der Michael war mit dem Richard befreundet und ich weiß ja nichts alles. Ich sag zu Michael, du kannst mir Sachen erzählen, die ich vielleicht nicht weiß. Und dann erinnert er sich seinerseits und sagt mir Sachen, die ich tatsächlich nicht weiß. Und da bin ich natürlich froh drüber. Und dann reden wir drüber und dann sagen wir auch, sagt er mir, du schreib das einfach so, wie es war. Und ich denke mir, aber na, ich will es doch ein bisschen verfremden. Und ja, so passiert das dann. Und ich meine, bei anderen Sachen, die wir schreiben, haben wir auch einen regen Austausch. Mhm. Es gibt ja nichts Glücklicheres, als mit einem Menschen zusammen zu sein, der den gleichen Job hat, weil der kennt sich aus, der wundert sich nicht, oder? Wenn ich ein Tischler wäre und ich wüsste nicht, wie ich habe die Schublade falsch eingesetzt, dann würde ich meinen Mann fragen, der auch Tischler ist und der würde mir helfen. So ist das genauso mit dem Schreiben.
Und wie gehen Sie damit um, wenn der andere wie Sie jetzt nochmal so einen Bombenerfolg hat?
Ich meine, es war immer so, ich bin eine alte Frau und der Michael hat zeitlebens viel mehr Erfolg gehabt. Ich war ja wirklich das Mauerblümchen. Aber ich habe mich immer gefreut, weil ich hatte ja die Kinder. Wir haben die Familie und bei uns ist es sehr gut gelaufen. Und dann hat er seinen Erfolg gehabt und jetzt komme halt ich dran. Das ist doch nur gerecht.
Ich finde
und
ja.
Der Michael ist da total, freut sich auch. Der sieht das auch so.
Schön. Ich finde es nur so absurd, dass bei Ihren Büchern wirklich ernsthaft dann gesagt wird, ja, das ist so eine autofiktionale Familiensaga und autobiografisch, weil ich finde, man merkt sofort, das ist natürlich Literatur, weil Sie ja auch eben dieses Unzuverlässige der Erzählerin eben mit thematisieren. Ärgert Sie das, wenn das so als reine Autofiktion besprochen wird?
Ja, wenn das nur alle so sehen würden wie Sie. Es gibt halt Leute, die sehen es wirklich total schräg und dann müsste ich erklären, aber habe ich eigentlich meistens gar keine Lust dazu, weil sie sollen es einfach so nehmen, wie es da liegt. Ich meine, wenn sie nicht spüren, dass das so ist, dann kann ich ihnen auch nicht helfen.
Sie haben ja auch einen sehr speziellen Stil oder Ton, der sowas Meanderndes hat, aber auch sehr, sehr genau ist, sehr österreichisch, finde ich, in der Sprachbehandlung. Wie finden Sie denn in diesen Ton hinein?
Ja, es ist, ich meine, mir sagt man immer, das ist deine Schreibweise. Ich kann es nicht anders. Ich schreibe, wie ich immer geschrieben habe. Natürlich hat sich mein Schreibstil, hoffe ich natürlich sehr, mit der Zeit geändert. Und jetzt, also im hohen Alter, ist es so, dass ich natürlich das ziemlich gut kann. Mit 20 konnte ich es nicht so gut, aber ich habe eigentlich ähnlich geschrieben. Also die Sehweise war ähnlich und das Niederschreiben war auch ähnlich. Es war nicht so gut, also nicht so ausgefeilt wie jetzt.
Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ja man eigentlich mit jedem Buch versucht, auch was zu verstehen, ist Ihnen das gelungen, jetzt mehr über Ihren Bruder nochmal zu erfahren oder ihn nochmal auf eine andere Weise kennenzulernen?
Es ist so, dass ich jetzt viel öfter an ihn denke und ich denke so mit Freude an ihn. Und dann ist es irgendwie, denke ich mir, oh, der schaut da runter und sagt, klasse, hast du gut gemacht, bin zufrieden oder so. Also ganz naiv sehe ich das.
Und das ist ja, fand ich, auch eine Liebeserklärung eigentlich an alle Sonderlinge, die ja in unserer Zeit, die so auf Optimierung aus ist, nicht so richtig viel Raum haben, oder?
Ja, schon. Ich meine, es kommt halt deshalb, weil ich selber ein Sonderling bin und mein Mann ist auch ein Sonderling und dann haben wir auch Kinder, die Sonderlinge sind und ich kenne auch nur Sonderlinge. Das ist ja so, dass wenn man einen Bekanntenkreis hat, da ist ja der eigenen Person immer ähnlich.
Vielleicht auch, weil es die interessanteren Leute sind, oder?
Ja, das traue ich mich kaum sagen, aber ich finde schon, ja.
Monika Helfer, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen.
Danke für das schöne Gespräch.
Haben alles Gute.
Gut. Danke, wiederhören.
Wiederhören. Und der Roman Löwenherz, der ist beim Hansa Verlag erschienen.